Okay.
Oh, sì, c'è la pausa.
Für unsere Berliner Freunde habe ich mich entschieden, Schriftsprache zu sprechen. Das Thema, ich bin enttäuscht, und ich persönlich kenne einige Christen, die sind enttäuscht und unzufrieden mit ihrer Gemeinde. Sie sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie Gottesdienst gefeiert wird, oder sie sind unzufrieden mit den Predigten, oder sie sind unzufrieden mit den Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Sie haben hier und da Enttäuschungen erlebt. Manche haben die Gemeinde verlassen und sich eine neue gesucht. Andere bleiben ganz weg von christlicher Gemeinschaft oder wechseln vielleicht 2 bis 3 Mal die Gemeinde, und nach einigen Enttäuschungen ziehen sie sich so ganz allmählich zurück. Oft ist das auch ein schleichender Prozess, und das sind keine Einzelfälle. Ich bin immer wieder erstaunt, dass ich immer wieder mal Christen treffe, die sagen, ich bin in keiner Gemeinde. Und da kann man sich fragen, ja, ist denn Gemeinde überhaupt notwendig? Kann man sich nicht anderweitig geistliche Nahrung beschaffen? Ich meine, wir nehmen hier diese Referate auf MP3, stellen sie ins Internet, und jeder kann sich zu jeder Zeit diese Vorträge herunterladen, so auch Predigten. Man kann auch Videoclips anschauen, die geistlich wertvoll sind. Muss man überhaupt noch irgendwo hingehen und sich da gemeinsam versammeln und sich mit Beziehungen abmühen, wenn es nicht viel einfacher ist, diese Dinge für sich selbst herunterzuholen und immer so, dass es wirklich mir passt? Also ich muss nicht Rücksicht nehmen, der ist noch nicht so reif, der braucht ein bisschen weniger Nahrung, ich brauche jetzt ein bisschen mehr, und das ist ja immer alles träge dann. Geht doch viel schneller, wenn jeder so für sich ein bisschen da dran ist, wo er eben seine Bedürfnisse hat. Nun, wir sind der Überzeugung, dass Gemeinde nach wie vor lebenswichtig ist für uns Christen. Für das Volk Gottes ist die Gemeinde lebensnotwendig. Und ich persönlich bin überzeugt, dass es nicht an der traditionellen Form des Gottesdienstes liegt, dass Christen enttäuscht sind und sich enttäuscht von der Gemeinde abwenden. Gemeinde ist ja außerdem auch noch so viel mehr als diese Versammlung am Sonntagmorgen, obwohl diese sehr zentral ist und eine zentrale Bedeutung hat im Leben des Christen. Aber Gemeindeleben ist ja noch viel mehr. Wir wollen an diesem Wochenende aufzeigen, warum wir unsere Gemeinden, in denen wir zu Hause sind oder hoffentlich zu Hause sind, warum wir sie lieben sollten und trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer Unvollkommenheit unsere Hingabe eben an die Gemeinde verstärken und intensivieren sollten. Mein Vortrag geht nicht besonders tief, mein erster, sondern er ist eher ein bisschen einführend, und wir haben das schon im Prospekt so ein bisschen aufgezeigt. Es geht darum, einmal Enttäuschungen aufzunehmen, aufzugreifen, zu sehen, was gibt es überhaupt für Enttäuschungen. Und vielleicht kann sich der eine oder die andere wiederfinden, wenn ich da ein paar dieser Enttäuschungen aufzähle. Tatsächlich gibt es berechtigte Kritik, und die dürfen wir nicht einfach leichtfertig zur Seite schieben und sagen, ja, ihr seid einfach unzufrieden und undankbar, seid ein bisschen bescheidener, sondern wir wollen hören, was gibt es da zu beanstanden. Brad wird dann im zweiten Vortrag noch ein wenig tiefer darauf eingehen, wie uns Enttäuschungen helfen können, dass wir wachsen, dass wir in der Gnade wachsen und Jesus Christus ähnlicher werden. Ich gehe mal zumindest davon aus, dass du das ansprechen wirst. Genau. Dann bin ich jetzt entlastet und ich darf einfach erst mal sagen, wie schlimm, dass es mit uns steht. Oder? Genau. Nun, die Gemeinde besteht aus Menschen. Und aus Menschen, die verschiedenen Rollen haben innerhalb dieser christlichen Gemeinschaft. Es gibt da den mehr oder weniger regelmäßigen Gottesdienstbesucher, der kommt einfach am Sonntagmorgen, mal kommt er nicht, aber der ist so mehr oder weniger regelmäßig da. Dann gibt es Gemeindeglieder, die sind ein bisschen zuverlässiger, die schauen, dass sie sonntags da sind und wenn mal was Besonderes los ist in der Gemeinde, sind sie auch da. Die sind verbindlich und treu dabei. Und einige von diesen sind in irgendeinem Team, das sind Teammitglieder. Kinderhütte-Team oder Sonntagsschul, Kids-Treff, Kindergottesdienst-Team, Seniorenteam, Putzteam, das Kaffeeteam, Gemeindeleitungsteam und dann eben der Prediger oder Pfarrer oder Pastor oder Gemeindeleiter oder wie er dann auch immer genannt wird. Und wenn wir von Enttäuschungen reden, dann ist es klar, dass wir es immer mit Menschen zu tun haben, die in Beziehung zueinander stehen und wo Menschen miteinander Beziehung pflegen, da gibt es automatischerweise Enttäuschungen. Ich werde von Gottesdienstteilnehmern enttäuscht, als Prediger. Ich werde auch von Teammitgliedern enttäuscht. Ich werde von Gemeindegliedern enttäuscht. Die Gemeindeglieder werden von mir enttäuscht, die Teammitglieder werden von mir enttäuscht. Also wir enttäuschen einander gegenseitig. Und hier möchte ich beginnen. Ich selber bin ja Prediger oder Pastor oder was auch immer. Und ich leide auch an dieser Krankheit, also an dieser Enttäuschungskrankheit. Auch ich werde enttäuscht. Und ich möchte zuerst einmal sagen, woran leidet ein Pastor? Wovon wird der enttäuscht? Also Enttäuschungen, die Pastoren erleben. Ein Pastor wird zum Beispiel enttäuscht, wenn die Gottesdienstteilnahme unregelmäßig ist. Einmal sind viele Stühle ganz leer, einmal sind sie eher voll, dann wieder nicht und das ist so ein Rauf und Runter. Und man hat das Gefühl, so den Leuten ist das gar nicht bewusst, wie sehr ich mich bemühe, um diesen Leuten das Wort Gottes auszuteilen. Und das ist eine Enttäuschung für den Pastor, wenn er vor einer halbleeren Gemeinde spricht. Weiter bin ich als Pastor enttäuscht, wenn mir meine theologische Kompetenz angezweifelt wird und ständig meine dogmatischen Aussagen, die ich in Verkündigung, in Predigt und Lehrveranstaltung mache, wenn man mich nicht ernst nimmt oder wenn man mich kritisiert. Da bin ich enttäuscht. Ich bin ebenfalls enttäuscht, wenn Gemeindemitglieder falsche Entscheidungen treffen, ihr geistliches Leben dabei mehr oder weniger leicht aufs Spiel setzen oder wenn es vielleicht sogar die eigenen Kinder sind, die das tun und nicht den Rat der Eltern befolgen, vor allem wenn der Pastor der Vater ist, dann ist das noch viel schlimmer für den Pastor. Das sind große Enttäuschungen, mit denen man da konfrontiert wird. Ein Pastor ist außerdem enttäuscht, wenn er kritisiert wird, wie er die Gemeinde leitet und führt. Obwohl die wenigsten Mitglieder wissen, wie viel und intensiv er arbeitet und versucht, es allen recht zu machen und so wenig wie möglichen Leuten auf den Füßen rumsteht. Und dann wird das auch noch nicht gustiert, dann wird das kritisiert und man wird nicht ernst genommen. Das sind Enttäuschungen, die über längere Zeit zu Frustration führen können und die man ernst nehmen muss. Und viele Pastoren hängen ihren Beruf an den Nagel aufgrund solcher Enttäuschungen. Das ist nicht zu unterschätzen. Viele Pastoren hören nach 5 oder nach 20 Jahren auf, weil sie einfach genug haben von all diesen Enttäuschungen, die sie im Laufe ihrer Zeit erlebt haben. So, jetzt hoffe ich, ihr habt so richtig Mitleid mit uns armen Pastoren. Das kann aber auch dazu führen, dass der Pastor statt der guten Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus die schlechte Nachricht seiner Enttäuschungen von der Kanzel her verkündigt. Und das führt wiederum zu Enttäuschungen. Wir sehen, es ist nie nur eine Einbahnstraße. Wenn ihr mich enttäuscht, ja dann werdet ihr aber auch enttäuscht werden. Und da gibt es Enttäuschungen, die die Gottesdienstteilnehmer von der Kanzel her erfahren. Viele Christen stehen die ganze Woche unter Druck. Im Arbeitsprozess, am Arbeitsplatz stehen sie unter Druck. Sie stehen unter Druck in der Familie. Die Ehe ist unter Druck. In der Erziehung gibt es Druck. Und dann kommt man am Sonntag in den Gottesdienst und man möchte das Evangelium hören. Und was erwartet einem da? Wieder Druck. Christen sollten das tun und dürfen das nicht tun. Sie hören, was ein Christ tun soll, hören aber nicht, wie er es tun kann und aus welcher Kraft er es tun kann. Und vor allem hören sie nicht, was Christus getan hat für den Christen, damit er tun kann, was er tun soll. Eine weitere Enttäuschung ist geistlicher Druck, geistliche Manipulation von der Kanzel. Wenn ihr wirklich hingegeben wärt, dann würdet ihr euch noch viel mehr in der Gemeinde einsetzen. Dann wären die Stuhlreihen hier gefüllt. Merkt ihr? Die Stuhlreihen sind leer. Und wenn diese Gemeinde wirklich eine hingegebene, betende, evangelisierende Gemeinde wäre, dann wären die Stuhlreihen gefüllt. Und jetzt geht hin und tut. Das kann man dann sich rächen auf diese Art und Weise. Wir müssen mehr beten. Wir müssen uns mehr hingeben. Wir müssen mehr evangelisieren. Falsche Versprechen, ebenfalls ein Problem. Wenn du nur mehr glauben würdest, dann wärst du erfolgreicher. Dann wärst du fröhlicher, dann wärst du weniger krank. Wenn du mehr Vertrauen hättest, hättest du mehr Sieg über Sünde. Wenn du mehr Geld geben würdest, dann würde Gott dich mehr segnen. Das ist ebenfalls, es ist ja nie so, dass alles ganz falsch ist, sondern oft werden Halbwahrheiten benutzt und einseitig wird Druck gemacht oder eben falsche Versprechen gemacht. Es gibt auch Unausgewogenheit, das geht vielleicht in das ähnliche Thema. Gott ist heilig und gerecht. Gott ist liebevoll und barmherzig. Wir Prediger stehen oft in der Gefahr, immer die Seite von Gott zu betonen, die uns eher entspricht als Person. Manche Prediger können die tröstlichen Versprechen Gottes in harte Forderungen verwandeln. Sie haben einen Text mit wunderbaren Verheißungen und Versprechen vor sich und das verwandelt sich dann in eine Forderung. Umgekehrt schaffen es andere Prediger, die schärfsten Ermahnungen in der Schrift zu entkräften, wenn sie je auf eine solche stoßen sollten. Und das alles kann zu Enttäuschungen führen. Bei solchen, die ernsthaft darum bemüht sind, sich nach Gottes Wort auszustrecken, kann das mit der Zeit, kann man müde werden und enttäuscht werden. Ich selber erlebte vor Jahrzehnten eine längere Zeit, über mehrere Monate hinweg, eine unausgewogene Verkündigung, in der wir ja fast jede Woche zur Buße aufgerufen wurden, damit endlich die Erweckung kommt. Das war Woche für Woche, über Monate der Inhalt. Tut endlich Buße, damit die Erweckung kommt und Gottes Geist endlich durchbricht in der Gemeinde. Und das hat müde gemacht und das hat frustriert, weil man hat sich immer wieder gefragt, ja, wo muss ich jetzt noch Buße tun? Was muss ich jetzt noch tun? Der Heilige Geist ist immer noch nicht in seiner Fülle vorhanden. Da ist immer noch Sünde da. Und diese Dinge, die können zermürben und können müde machen. Dann gibt es auch Enttäuschungen zwischen Gemeindegliedern. Das sind Beispiele, die nicht hier aus der Gegend sind, die ich jetzt erwähne. Ein junges Ehepaar verlor ihren 2-jährigen Sohn auf tragische Weise. Und zunächst waren die Gemeindemitglieder sehr liebevoll und mitfühlend für etwa einen Monat. Und schon bald mehrten sich die Stimmen, die sich wunderten, warum dieses Ehepaar jetzt nicht langsam über diesen Verlust hinwegkommt. Und Leute aus der Gemeinde fingen sich an, von diesem Ehepaar zu distanzieren. weil sie einfach nicht damit umgehen konnten, dass die jetzt nach einem, zwei Monaten immer noch so traurig sind. Da ist doch etwas nicht in Ordnung. Wir können uns vorstellen, was für eine Verletzung und Enttäuschung diese Leute, dieses Ehepaar erlebt hat, das ihr Kind verloren hatte. Das würde ich jetzt zum Beispiel unter Lieblosigkeit einordnen. Dann gibt es theologische Überheblichkeit. Eine Frau zog an einen anderen Ort, schloss sich einer Gemeinde dort an und die Leute versuchten sie davon zu überzeugen, dass sie getauft werden müsse durch Untertauchen. Ich möchte hier niemandem zu nahe treten, das ist alles noch nicht falsch, gell, Brad? Genau. Nee, aber das Problem, sie hatte sich mit 16 Jahren bekehrt und hat sich dann aus Überzeugung taufen lassen in einer reformierten Kirche. Allerdings eben, wie es die Reformierten auf biblische Weise machen, durch Besprengung. Nein, Spaß beiseite. Aber das ist wahr. Also sie wurde durch Besprengung getauft und diese Taufe hat ihr viel bedeutet. Das ist, war für sie wirklich eine Überzeugung. Und einer dieser Vorsteher dieser neuen Gemeinde zweifelte ihre Fähigkeiten im Reich Gottes an und sagte ihr, ich habe noch nie einen Christen gesehen, der sein volles Potenzial entwickeln konnte, der nicht durch Untertauchen getauft wurde. Also wir sehen nicht das Problem, die Art der Taufe, sondern diese Haltung, du kannst nicht wirklich geistlich sein, du kannst nicht wirklich dein volles Potenzial in Christus entwickeln, wenn du nicht auf eine ganz bestimmte Art und Weise ein bestimmtes Ding tust. Das würde ich jetzt hier unter theologischer Überheblichkeit einordnen. Vielleicht gäbe es auch eine andere Bezeichnung, das ist jetzt hier nicht so wichtig. Dann gibt es das hinter dem Rücken reden, die Art und Weise, wie man mit verschiedenen Ansichten oder mit schwierigen Situationen umgeht. Eine andere Frau arbeitete in der Sonntagsschule mit Kindern im Kindergottesdienst. Und eines Tages begannen Eltern, ihre Kinder aus der Sonntagsschulklasse zu nehmen. Diese Frau war irritiert und fragte einen Verantwortlichen, was los ist, warum das die Eltern jetzt plötzlich ihre Kinder holen. Und dieser Mann sagte ihr dann, es ist die Art und Weise, wie du gekleidet bist. Vielleicht war sie, wie soll ich sagen, ein wenig spärlich bekleidet. Vielen Dank für das Wort. Da hätte man ja drüber reden können. Das Problem hier war aber, dass niemand etwas gesagt hat, sondern einfach, es wurde so hinter dem Rücken getuschelt und man hat beschlossen, wir nehmen diese Kinder raus, diese Frau tut unseren Kindern nicht gut. Und sie weiß von nichts. Sie muss irgendjemanden fragen und der sagt es ihr dann, nachdem sie nachgefragt hat. Also völlig ein völlig falscher Weg. Und auch das natürlich eine große Enttäuschung, je nachdem, wie diese Frau gereift ist geistlich, kann das wirklich eine große Enttäuschung sein. Also das sind Enttäuschungen zwischen Gemeindegliedern. Auch hier könnte man die Beispiele aneinanderreihen. Dann gibt es die Enttäuschung durch Gemeindeleitung. Auch das betrifft niemanden, der hier anwesend ist. Die Gemeindeleitung einer Gemeinde ließ sich in ihrem Führungsstil einfach nicht in Frage stellen. Und problematische Entwicklungen konnten nicht angesprochen werden. Gemeindeglieder versuchten immer wieder das anzusprechen, aber es war einfach nicht möglich. Und das führte dazu, dass sich Einzelne dann gezwungen sahen, die Gemeinde enttäuscht zu verlassen, die Gemeinde zu wechseln. Also mangelnde Kritikfähigkeit, dann mangelnde Flexibilität und Gespür für Hilfe oder Vorschläge aus der Gemeinde. Eine Gemeindeleitung ging jahrelang nicht auf Veränderungsvorschläge von Gemeindegliedern ein. Die Leitung verhielt sich lange stur, obwohl Vorschläge aus der Gemeinde das Klima wirklich verbessert und entspannt hätten. Auch hier gab es nach einer gewissen Zeit einen kleinen Exodus aus der Gemeinde. Oder ein weiterer Punkt, mangelndes Interesse, dass die Gemeindeleitung nicht wirklich daran interessiert ist, was sind die wahren geistlichen Bedürfnisse der Gemeinde und irgendwie einfach ihr Programm durchziehen, ohne Rücksicht darauf, was die Leute wirklich benötigen und was die Leute wirklich brauchen. Dann gibt es auch Enttäuschungen innerhalb von diesen genannten Teams, die wir eben angesprochen haben. Gemeindeleitungsteam, Kindergottesdienstteam, Kaffeedienstteam und so weiter. Ein Hauptverantwortlicher eines Teams war stark im Delegieren von Aufgaben. Aber wenn es um die regelmäßige Arbeit ging, um das regelmäßige Dasein, dann war diese Person nie anwesend und alle anderen mussten rennen und mussten diese Dinge erledigen und diese Person kassierte dann die Lorbeeren, aber eigentlich war sie nie wirklich da, wenn es um die eigentliche Arbeit ging. Und die übrigen Teammitglieder schlucken das zwar, aber hier wuchs der Frust und die Enttäuschung und auch hier gab es immer wieder Leute, die aus diesem Team ausstiegen. Mit Vorwänden wie, ja, ich will mich neu orientieren und ja, ich will ein wenig, ich brauche jetzt ein Sabbatjahr, oder das ist so ein beliebtes Wort, um Enttäuschungen irgendwie zu fliehen, oder? Ich brauche ein Sabbatjahr, das ist auch sehr fromm dann. Der Leiter eines Chors, der war über Jahre hinweg nicht kompetent, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber der konnte keine Gruppe im Singen anleiten. Zu wenig fachliche Kompetenz, auch das gibt es. Viele Leute sind willig im Dienst, aber es erschwert die ganze Sache, wenn sie dazu keine Kompetenz haben, so dieser Chorleiter. Und es gab Leute, die konnten das besser und die korrigierten diesen Chorleiter, wenn er etwas falsch gemacht hat. Und das ist dann peinlich, wenn man den Chorleiter, wenn der Mann oder die Frau am Klavier den Chorleiter korrigieren muss, weil der die Leute etwas Falsches lehrt. Und das gab immer wieder solche Situationen. Die Leute waren frustriert, da gingen auch immer mehr aus diesem Chor raus, es kamen immer weniger Leute, das führte dazu, dass der Chorleiter immer mehr frustriert wurde und seinen Frust dann an den wenigen Leuten ausließ, die ja da waren, oder? Kennen wir vielleicht die einen. Und irgendwann wurde der Chor aufgelöst, nicht wegen Stilrichtung oder Liederwahl, sondern einfach wegen Schwierigkeiten, weil man nicht über diese Schwierigkeiten hinwegkam. Und der Chorleiter verließ etwas später frustriert und enttäuscht die Gemeinde. Das hat vielleicht dann auch etwas mit geistlicher Inkompetenz zu tun, wenn man für eine bestimmte Aufgabe eben zu wenig geistliche Reife mitbringt, die man eigentlich in einem bestimmten Amt haben sollte, in einem Leitungsamt, da wo man eine leitende Verantwortung hat, da wird auch ein Stück weit geistliche Reife erwartet oder gefordert und die Art und Weise, wie man eben mit solchen Enttäuschungen umgeht. Aber wie gesagt, da sind wir Prediger ja auch manchmal geistlich inkompetent und leiden unter Selbstmitleid. Nun, ich könnte hier noch einige Beispiele mehr anfügen, aber ich denke, das sind genug, um zu sehen, dass überall viele Dinge falsch gemacht werden und werden können und zu vielen Enttäuschungen führen und schmerzhaften, echten Enttäuschungen. Wir dürfen diese Dinge nicht bagatellisieren, sondern das sind Schmerzen, schlaflose Nächte, Tränen, Magendrücken und viele andere körperliche Symptome damit verbunden. Leute leiden unter ihren schmerzlichen Erfahrungen und ihren Enttäuschungen in den Gemeinden. Und wir können verstehen, dass da früher oder später jemand sagt, also das brauche ich nicht. Dazu bin ich nicht Christ geworden. Das kann ich auch bei mir zu Hause mir holen, was ich brauche. Wir haben also Tatsache vor Augen, dass da, wo die Menschen selbst Christen zusammen sind, da kommt es zu Enttäuschung. Die Frage ist jetzt, wie sollen wir das alles einordnen? Welche Lösungsansätze gibt es, damit es zu weniger Enttäuschungen kommt? Der erste Schritt, um richtig mit diesen und ähnlichen Erlebnissen umzugehen, ist zu erkennen, dass es gut ist, dass wir enttäuscht werden. Es ist gut und wichtig, dass wir enttäuscht werden. Wenn wir über die Gemeinde nachdenken, dann dürfen wir nicht vergessen, wer die Gemeinde gegründet hat und was die Gemeinde zur Gemeinde macht. Und oft ist hier der Haken. Wer hat die Gemeinde gegründet und was macht die Gemeinde zur Gemeinde? Jesus Christus hat die Gemeinde gegründet. Er ist für seine Gemeinde am Kreuz gestorben und er hat seine Gemeinde durch den Heiligen Geist zusammengefügt. Ich möchte eine Bibelstelle aufschlagen und wenn ihr die Bibel habt, dann dürft ihr gerne diese Stelle nachschlagen, weil es ist ja ein wenig klein und wuchtig, dieser Text. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 27. Ich lese den Text hier nach der Elberfelder Übersetzung, der ist auch so abgedruckt. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele ein Leib sind, so auch der Christus. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Warum sagt der Apostel Paulus, warum schreibt er das überhaupt? Das Problem, warum der das schreibt, ist, weil es Enttäuschungen gab in der Gemeinde, weil es Konflikte gab in der Gemeinde. Und wir sehen hier dieses Konfliktpotenzial, Juden oder Griechen. Das waren ganz verschiedene kulturelle Hintergründe, die da zusammentrafen, Sklaven oder Freie. Solche, die nichts hatten, ganz wenig hatten und reiche Leute. Und das waren auch Menschen und da gab es Konflikte und da gab es Enttäuschungen. Paulus sagt, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden und sind alle in einen Leib hineingefügt worden. Denn auch der Leib, Vers 14, ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo wäre der Leib? Nun aber sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wieder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Sondern gerade die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns weniger ehrbaren am Leib zu sein scheinen, die umgeben wir mit größerer Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben größere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Bis hierhin. Gerade deshalb betont der Apostel Paulus die Einheit, die der Heilige Geist gestiftet hat, weil diese Gemeinde in Korinth voller Probleme war, voller Enttäuschungen war. Die einen Christen wurden von den anderen enttäuscht. Es gab verschiedene Parteien, Spaltungen und viele Probleme in dieser Gemeinde, können uns vorstellen, dass das ein Haufen enttäuschter Leute war. Und Paulus spricht hier hinein und sagt, erinnert euch, es ist Christus, der euch in einen Leib hineingefügt hat. Und ihr seid zusammen, weil ihr Christus gehört. Das ist der Grund eurer Einheit. Christus ist der Grund eurer Einheit. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, weil Jesus Christus dich und mich erlöst hat und in seinen Leib hineingetauft hat. Und das ist es, was uns zur Gemeinschaft verbindet. Und die Enttäuschungen, die wir erleben, die dienen dazu, uns auf diese Wahrheit zurückzubesinnen. Und seien wir ehrlich, jeder von uns wahrscheinlich, und ganz besonders wir Pastoren, wir haben ein bestimmtes Bild oder sagen wir ein bestimmtes Ideal von Gemeinde. Das ist noch nicht unbedingt schlecht, dass wir uns die Gemeinde vorstellen, wie sie sein könnte. Wir reden heute von Vision. Wir haben eine Vision für unsere Gemeinde. Und die möchten wir der Gemeinde weitergeben. Aber schwierig wird es, wenn diese Vision zu unserem Götzen wird. Wenn diese Vision plötzlich wichtiger wird als die Menschen, die Christus uns anvertraut hat. Wir stehen in der Gefahr, dass dieses Ideal von Gemeinde, dass dieses verwirklicht werden soll. Und dieses Bild fängt eigentlich an, die echte Gemeinschaft, die wir in Christus haben, zu zerstören. Denn wenn du nicht meinem Idealbild von Gemeinde entsprichst, dann werde ich zum Richter über dich. Ich werde sogar zum Richter über Gott, der mich schließlich in eine solch unvollkommene Gemeinde hineingestellt hat und mir so etwas zumutet, so eine Enttäuschung zumutet. Denn mein Bild der Gemeinde wird plötzlich zum Maßstab, was echte Gemeinde ist. Und dabei vergesse ich, dass das Gemeinde ist, was Gott geschaffen hat. Das bedeutet nicht, dass wir Enttäuschungen einfach verdrängen müssen oder sie totschweigen müssen. Aber die Enttäuschung kann uns helfen, uns daran zu erinnern, das ist das, was Gott hier hingestellt hat und wo mich Gott hineingestellt hat. Und wir sind eins in Jesus Christus. Und wir sind nicht eins in unseren Interessen oder eins in unseren Vorstellungen, wie Gemeinde sein sollte, sondern wir sind eins dadurch, dass Christus uns in seinen Leib gefügt hat. Ich gehe davon aus, dass meine Brüder im Laufe des Abends und morgen dann noch darüber reden, mehr darüber sagen werden, wie wir diese Enttäuschungen richtig handhaben können. Der erste Schritt ist jedenfalls der, dass ich meine Gemeinde so annehme, wie sie ist, mit all ihren Schwächen und Stärken, dass ich sie einfach so sehe, wie sie ist und mich nicht darüber stelle und ein Wunschbild, ein Idealbild über diese Gemeinde stelle. Ich möchte an dieser Stelle Dietrich Bonhoeffer zitieren. Der hat diese Obig, das was ich vorhin gesagt habe, der hat das so ungefähr formuliert. Und er hat ein Buch geschrieben, das liegt hinten auf, Gemeinsames Leben, Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Hans-Rudi hat mir gesagt, dass es vergriffen ist zurzeit, aber man bekommt es antiquarisch, bestimmt übers Internet, ein sehr zu empfehlendes Buch, was er über christliche Gemeinschaft schreibt. Er hat es eigentlich nicht für die Gemeinde geschrieben, sondern er hatte ein theologisches Seminar, wo angehende Pfarrer miteinander wohnten. Und er hat in diesem Buch eigentlich im Nachhinein beschrieben, wie sie Gemeinschaft gelebt haben oder wie sie versucht haben, christliche Gemeinschaft zu leben. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Trotzdem, einiges oder vieles kann man auch auf die Gemeinde anwenden. Hier nun das Zitat. Unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft daran zerbrochen, dass sie aus einem Wunschbild herauslebte. Es ist aber Gottes Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. je bälter die Stunde der Enttäuschung über den Einzelnen und über die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide. Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und hingegeben meinte. Gott hasst Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Was müssen wir uns also unser ganzes Leben lang immer wieder in Erinnerung rufen? Unsere Gemeinschaft besteht allein in dem, was Christus an uns beiden getan hat. Und das ist nicht nur im Anfang so, sodass im Laufe der Zeit noch etwas anderes zu dieser unserer Gemeinschaft hinzukäme, sondern es bleibt so in alle Zukunft und in alle Ewigkeit. Das ist ein wichtiger Punkt. Das, was uns zusammenfügt, das wird sich nie ändern. Das ist und bleibt das, was Jesus Christus für uns getan hat. Er ist für unsere Sünde gestorben. Er ist auferstanden zu unserer Rechtfertigung und hat seinen Geist ausgegossen, um diese christliche Gemeinde zu bilden und uns da hineinzufügen. Und es wird nie etwas anderes geben, was Gemeinschaft aus uns macht, als das vollbrachte Werk von Jesus Christus. Und das ist es, diese Erkenntnis und die fortwährende Erinnerung an dieser Erkenntnis ist der erste und notwendige fortwährende Schritt zu einem gesunden Verhältnis und zur wahrhaftigen Liebe und Hingabe an meine Gemeinde. Amen. Ich möchte beten.